Ja, das Thema unserer Predigt heute lautet Schifra und Pua. Zwei Hebammen, die Gott mehr gehorchten als den Menschen. Wir hören auf Gottes Wort aus 2. Mose 1, ab Vers 15. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist's aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Vier Gedanken: der listige Plan und das mörderische Gebot des Pharao, dann zweitens der gottesfürchtige Ungehorsam der Hebammen, drittens Aufstehen für eine Kultur des Lebens und viertens, wenn Gottes Furcht zum Ungehorsam führt. Ja, wie war das damals in Ägypten? Einige hundert Jahre war das Volk Israel schon in Ägypten. Josef und seine Brüder waren dem Pharao nicht mehr bekannt. So heißt es in 2. Mose 1, Vers 8, dass der neue Pharao von Josef nichts mehr wusste. Aber eins sah der Pharao ganz deutlich: Die Israeliten haben ein enormes Bevölkerungswachstum hingelegt und sind jetzt so viele geworden, dass wir gegebenenfalls bei einem Angriff von außen den Feind im eigenen Haus haben. Die könnten sich ja auf die Seite der Gegner schlagen und dann haben wir auf einmal ein dickes Problem. Und da hat der Pharao sich einen Plan ausgedacht: einmal Versklavung der israelischen Bevölkerung, Entrechtung, Zwangsarbeit. So lesen wir es in Vers 11 im ersten Kapitel. Und dann die drastische Reduktion der männlichen Bevölkerung durch die Hebammen bei der Geburt. So wie wir es eben gehört haben. Heimtückisch sollten die Jungs umgebracht werden. So also der mörderische Plan des Pharaos. Kommen wir nun zweitens zum gottesfürchtigen Ungehorsam der hebräischen Hebammen. Die beiden heißen Schifra und Pua. Kann man übersetzen mit Schönheit und Glanz. Doch schöne Namen, oder? Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in die Archäologie. Die Archäologen und auch die liberalen Theologen sind heute der Meinung: naja, ob das mit Israel in Ägypten wirklich so stimmt, das weiß man ja alles gar nicht so recht. Können wir uns heute nicht mehr vorstellen, dass Israel tatsächlich dort gelebt hat. Und wenn, einen Auszug aus Ägypten, so wie in der Bibel beschrieben, hat es sicherlich nicht gegeben. Jetzt hat man aber im ägyptischen Wüstensand einen ganz interessanten Fund gemacht. Man hat ein altes Pergament gefunden, ein Papyrus, und dieses Papyrus stammt aus dem 18. Jahrhundert, liegt heute in New York im Brooklyn Museum und nennt sich Brooklyn Papyrus. Und dann guckt man so ein altes Dokument an und dann findet man dort eine Sklavenliste. Die haben ordentlich Buch geführt. Und die Namen, die dort aufgeschrieben sind, sind ganz oft hebräische Namen. In Ägypten. Und eine der dort aufgeführten Sklavinnen hat den Namen Schönheit. Schifra. Ist doch toll. wie die Bibel sich immer wieder als glaubwürdig erweist. Also das ist ein kleiner Ausflug in die Archäologie. Also ob das diese Chiffra war, das weiß man natürlich nicht. Nein, war es natürlich nicht, weil das zu früh war. Aber auf jeden Fall haben wir den Namen. Ja, das ist schon mal gewaltig. Jetzt kommen diese beiden Hebammen, die wahrscheinlich so die Zunftleiterinnen waren für alle anderen Hebammen da in Ägypten. Die kamen jetzt vor den Pharao, wurden gerufen. Und man muss sich mal dieses Machtgefälle vorstellen. Zwei ganz normale Hebammen erscheinen vor dem Pharao von Ägypten. Das war einer der mächtigsten Männer der Welt. Und er hatte quasi göttlichen Status. Ein Pharao war eine Vergöttlichung der Gottheiten, eine Vermenschlichung der Gottheiten auf dem Thron. Und wer zu ihm kam, das war schon unglaublich. Und wer dann auch noch einen Befehl erhielt, der musste den natürlich ausführen. Und wer sich diesem Befehl widersetzte, der musste natürlich mit der Todesstrafe rechnen. Zwei ganz normale Hebammen vor einem der mächtigsten Männer der damaligen Zeit. Bring die Söhne der Israeliten um, sobald sie auf die Welt kommen und klar ist, dass es ein Junge ist, sorgt dafür, dass sie nicht leben. Dieser Vernichtungsversuch ist ein Vernichtungsversuch am jüdischen, am israelischen Volk. Ein teuflischer Plan, um das erwählte Volk Gottes auszurotten, wie wir es dann weiter und weiter durch die Geschichte immer wieder sehen. In verschiedenen Völkern bis hin zum deutschen Volk. Immer wieder geht es gegen Israel und gegen die Juden. Dahinter steckt noch zusätzlich der Gedanke, Gott hat einen Messias angekündigt, 1. Mose 3,15. Der Nachkomme der Frau wird der Erlöser sein, der die Menschen erlöst aus ihren Sünden und dem Satan den Kopf zertritt. Und der Versuch des Pharaos ist jetzt ein teuflischer Plan, um die männlichen Nachkommen, aus dem ja der Erlöser kommen wird eines Tages, die alle zu töten, damit der Messias nicht durch das Volk Israel dann ja erst lange Zeit später auf die Welt kommen kann. Der Teufel will das verhindern. Das ist der eigentliche Plan hinter dieser Mordabsicht des Pharao. Wie reagieren jetzt Schifra und Pua? Vers 17. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Apostelgeschichte 5, 29. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hier muss also eine Güterabwägung gemacht werden. Hier ist das Gebot des Pharaos. Eigentlich soll ich es tun. Aber hier ist das Wort Gottes. Und ich muss das abgleichen. Und wenn das Wort Gottes sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden, dann steht Gottes Wort über dem Wort des Pharaos. Und dann kriegt der Pharao das heraus und zitiert die Hebammen wieder vor sich und sagt, wie kann das sein, dass ihr euch nicht an meine Anweisungen haltet? Und dann sagen die, ja, die hebräischen Frauen, die sind halt ganz anders als die ägyptischen Frauen, die sind viel vitaler und viel schneller bei der Geburt. Die sind das gewohnt, Kinder zu kriegen und haben die Kraft dazu. Immer wenn wir hinkommen, sind die Kinder schon geboren. Die sind halt schneller. Und was macht der Pharao? Immerhin bringt er die beiden Hebammen nicht um, was schon mal beeindruckend ist, dass das nicht geschieht. Das ist auch ein Segen Gottes, von dem wir hier ja dann gleich hören werden. Aber der Pharao sagt jetzt so, wenn die das nicht hinkriegen, dann machen wir das. Und dann geht eben der Befehl an das ganze Volk der Ägypter, sobald ihr ein Baby von den Israeliten seht, dann muss es in den Nil geworfen werden. Und das hat dann ja später Auswirkungen auf die Geschichte mit Mose. Das sehen wir dann ja in Kapitel 2. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Damit wollte er natürlich seine eigenen Leute versorgen. Die sollten sozusagen die Töchter nehmen und dann für die Ägypter die Kinder zeugen. Ja, die starken, vitalen israelischen Frauen sollten jetzt ägyptischen Nachwuchs herbeischaffen, damit das sein Volk wächst. Ja, das war der Gedanke dahinter. Wie reagieren jetzt der Pharao und wie reagiert Gott? Der Pharao sagt, Mordbefehl, Vernichtung für alle Kinder, für alle Söhne der Israeliten. Und Gott, er segnet diese Hebammen. Vers 20, darum tat Gott den Hebammen Gutes, er tat ihnen Gutes und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Und das, obwohl sie ja einmal dem Staat ungehorsam waren und ja auch gelogen hatten. Muss man ja auch sagen, es stimmte ja nicht ganz, was sie da gesagt haben mit der Vitalität der israelischen Frauen. Dennoch segnet Gott hier diese beiden Hebammen. Und das ist ganz wichtig, das zu merken, weil sie einen hohen Preis bereit waren zu zahlen für ihren Ungehorsam und für ihren Gehorsam gegenüber Gott. Das war ja ein hoher Preis. Sie hätten ja auch getötet werden können. Wir gehen einen Schritt weiter und wir wollen jetzt Schifra und Puas Situation auch auf unsere Zeit übertragen. Und deswegen habe ich als dritten Punkt Aufstehen für eine Kultur des Lebens. Dass wir sozusagen von Schifra und Pua und ihrem Anliegen, sich für das Leben einzusetzen, jetzt sagen, wie sieht das eigentlich aus in unserer Zeit und unserer Kultur? Der Mutterleib ist heute der gefährlichste Ort der Welt. Hier finden die meisten Morde statt. Die WHO berichtet auf ihrer Website weltweit durchschnittlich 73,3 Millionen Abtreibungen, also Kindstötungen im Mutterleib jedes Jahr. 73 Millionen Kinder werden umgebracht jedes Jahr. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, jedes Jahr. 73 Millionen. Nun ist die WHO deswegen nicht etwa besorgt oder geschockt, und versucht, Maßnahmen weltweit zu ergreifen, um diesen Kindermord einzudämmen? Nein, sie macht genau das Gegenteil. Sie sagt, wir müssen weltweit den Frauen Zugang zu sicheren Abtreibungen ermöglichen und Abtreibungen gehören zur reproduktiven Gesundheit, so nennt man das, der Frau. Reproduktive Gesundheit heißt, Frauen sollen in der Lage sein, weltweit, überall, an allen Orten, nah und sicher an sichere Abtreibungen zu gelangen. Das ist das Anliegen der WHO, was sie dann auch den ganzen Mitgliedstaaten auf den Weg gibt, international, global. Ihr Lieben, Schifra und Pua mussten sich entscheiden gegenüber dem, was der Pharao sagt und wie das zu bewerten ist. Und wenn ich mir heute angucke, was die WHO macht, dass sie es fördert, dass weltweit Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erlassen werden, die drastische Maßnahmen sind und die schwere Verwerfungen weltweit hervorrufen, angeblich alles zu unserem Schutz, zum Lebensschutz, dann frage ich mich, wenn ich mir diese Zahlen angucke und wenn ich mir das Verhältnis zwischen Lebensrecht und Corona-Schutz sozusagen angucke, was ist davon wirklich wahr und wem kann ich hier wirklich vertrauen? Wollen die wirklich unser Bestes? Wenn ich weiß, wenn mir ganz bewusst ist, die stehen dafür, dass 73 Millionen Kinder umgebracht werden und dass es möglich ist, dass Frauen hier sichere Zugänge zur Abtreibung bekommen, dann habe ich große Zweifel, dass solch eine Organisation vertrauenswürdig ist. Unser Bundesjustizminister hat vor wenigen Wochen einen Gesetzentwurf vorgelegt. In diesem Gesetzentwurf wird dargelegt, wie man den Strafrechtsparagraphen 219a streicht, wo es um die Werbung für Abtreibung in Abtreibungspraxen geht. Man möchte also, dass man in den Praxen Werbung schalten kann auf den Internetseiten und mit Flyern für Abtreibung. Das möchte die jetzige Regierung. Das möchte unser Kanzler und seine Koalition, der Bundesjustizminister von der FDP. Die schlagen das vor, das soll umgesetzt werden, damit es in unserem Land leichter wird, Abtreibungen durchzuführen. Die FDP-Abgeordneten auf dem Weg zur Abstimmung haben ein Tanzvideo gedreht. In dem Tanzvideo ist zu sehen, wie die Abgeordneten mit einem Kassettenrekorder auf der Schulter, laute Musik und dabei Masken auf und Sonnenbrillen. Und dann konnte man auf dem Video lesen, wir, also die FDP-Abgeordneten, auf dem Weg zur Abstimmung, um endlich Paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch kicken zu können. Ihr Lieben, hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es um die Heiligkeit des Lebens im Mutterleib. Und hier werden solche Videos gedreht von unseren, von uns gewählten Abgeordneten im Parlament. Was ist das für ein Umgang mit dem Leben, das Gott geschenkt hat? Das sind unsere Abgeordneten. Das ist unsere Regierung, die diese Entscheidungen trifft. Das sind unsere Institutionen, die so denken. Und das ist jetzt nicht Politik, was ich hier jetzt vertrete, sondern das ist geistliches Beurteilen auf Grundlage des Wortes Gottes. Wie gehen wir um mit einem Geist in einer Kultur, die nicht mehr sich schützend vor das Leben stellt, sondern das Leben angreift und nach dem Leben greift und bereit ist, es zu töten? Schifra und Pua und Pharao. Ja, da haben wir die direkte Verbindungslinie. Schifra und Pua mussten sich genau solche Gedanken machen. Wie ist denn das mit dem Lebensrecht? Ja, aber da stimmt doch was nicht an dieser Anordnung. Da muss ich doch handeln. Und auch wir müssen uns Gedanken machen, was sagen denn unsere Politiker und wie glaubwürdig ist das, was sie sagen? Das EU-Parlament hat im Matic-Bericht, und den hat es angenommen mit der Mehrzahl der Abgeordneten, im Juni 2021, also letztes Jahr im Sommer, einen Bericht, in dem steht, die Mitgliedstaaten mögen doch bitte die Abtreibungen entkriminalisieren, also nicht mehr im Strafgesetzbuch führen, so wie das in Deutschland noch der Fall ist. Die Abtreibungen sollen Teil der Gesundheitsfürsorge werden. Und Ärzte und Krankenschwestern dürfen, sollen nicht mehr in der Lage sein, auf Grundlage ihres Gewissens zu sagen, ich nehme nicht an der Abtreibung teil, wie es heute noch möglich ist. Ärzte, Krankenschwestern können verweigern, sagen, ich nehme nicht an dieser Abtreibung teil, das ist mein Recht, von meinem Gewissen her kann ich da nicht mitmachen, ich sage Nein dazu, sucht euch eine andere Krankenschwester, die das macht, oder einen anderen Arzt. Die wollen vom EU-Parlament aus diese Gewissensfreiheit vernichten, damit jeder das machen muss, sich daran beteiligen muss, weil es ein Recht der Frau ist, eine Abtreibung zu bekommen. Also wir sehen hier, wie in Deutschland und auch europaweit sich eine Kultur des Todes immer weiter ausbreitet. Und es ist eine Kultur des Todes. Und wir müssen das wissen. Uns muss das bewusst sein. Wir können als Christen an diesem Punkt nicht die Augen verschließen und sagen, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich gehe meinen Weg und das sind alles Dinge, die fern von uns sind. Nein, sie sind dir ganz nah, weil es deine Kultur ist, in der du lebst, weil es dein Land ist, in dem du lebst, weil das Weil du eine Verantwortung trägst als Christ in dieser Welt. Pur und Schiffra, irgendwann kommt der Punkt, an dem musst du dich auch entscheiden. Und deswegen können wir diese Fragen nicht einfach an die Seite drängen und nicht darüber reden. Wir müssen darüber reden. Es ist wichtig. Stehen wir auf für eine Kultur des Lebens? Stehen wir auf gegen eine Kultur des Todes, die sich ausbreitet, auch in unserem Land immer deutlicher? Sprüche 31, Vers 8, tu deinen Mund auf für die Stummen, für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf für die Stummen, für die Sache aller, die verlassen sind. Gottes Wort fordert dich auf, schweige nicht. Sprich, mach es sichtbar, steh dagegen auf, tu etwas, werde aktiv. Pur und Schiffra haben das getan, wir haben nicht geschwiegen. Wo wir selber vielleicht in eine Abtreibung verwickelt waren, gehen wir zu Jesus und bekennen es ihm. Bekennen wir ihm diese Schuld. Sein Blut wäscht uns rein von aller Sünde. Das gilt. Das Kreuz hat Kraft, dir das schlechte Gewissen zu reinigen. Damit du ganz frei wirst von dieser Schuld. Er will es ganz wegnehmen. Wir können uns als Gemeinde überlegen und als Christen jeder für sich, wie können wir hier vor Ort in Verden eine Kultur des Lebens fördern? Wir hatten im letzten Jahr den Gerd Steyer von der Lebensrechtsorganisation Caleb hier. Vielleicht erinnert ihr euch. Man kann hier vor Ort eine Beratungsstelle für das Leben einrichten. Man könnte sich überlegen, wie man miteinander so einen Ort schafft, wo eine Kleiderkammer ist, wo Beratungsgespräche angeboten werden, wo Seelsorge stattfindet und wo man in der Stadt vielleicht einen Ort hat, wo Frauen im Schwangerschaftskonflikt, die vielleicht von ihren Männern oder von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt werden, nicht noch ein Kind und mach es weg, mach es weg, mach es weg, die sich dann dorthin flüchten können und dort Beratung und Hilfe und Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung bekommen. Vielleicht ein Ort, wo man auch mal für 2 Wochen irgendwo aussteigen kann und dort dann nächtigen kann, eine kleine Küche oder wie auch immer. Das kann man sich ja dann überlegen. Eine Kultur des Lebens an einem konkreten Ort, hier in unserer Stadt. Schwangerschaftskonfliktberatung zum Leben hin. Bei Caleb, die machen das sozusagen, ich sage jetzt mal im Filialsystem. Ja, man kann dann so eine Caleb-Beratungsstelle sozusagen gründen in einer Stadt. Also das wäre so eine Idee, wie man auch ganz konkret für eine Kultur des Lebens auftreten, eintreten kann. Lernen wir hier von Pur und Schiffra. Jetzt kommen wir viertens noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Gottesfurcht kann unter Umständen zu Ungehorsam führen. Das ist uns ja zunächst ungewohnt, weil wir als Christen erst einmal sagen, nein, wir wollen gehorsame Leute sein. Und das ist auch richtig so. Das sollte unsere Grundhaltung sein. Aber es ist immer der Konflikt der Christen, auch in 2000 Jahre Kirchengeschichte und letztlich auch davor schon der Konflikt gewesen. Ja, es kann aber der Punkt kommen, wo Gottes Wort gegen Obrigkeitswort steht. Aber zuerst einmal gilt Römer 13 oder auch 1. Petrus 2, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. So Paulus an die Römer in den ersten beiden Versen. Also die Obrigkeit ist von Gott gewollt und von Gott eingesetzt und sie ist gut, dass wir sie haben. Und wer sich ihr widersetzt, muss damit rechnen, bestraft zu werden. Das könnt ihr alle mal ausprobieren, wenn ihr das nächste Mal über die rote Ampel fahrt und dabei geblitzt werdet, dann merkt ihr sehr schnell, das wird teuer und die Obrigkeit zu Recht greift zu. Oder auch andere Dinge, ein Banküberfall und so weiter. Das will ich euch aber hier nicht empfehlen, das auszuprobieren. Und doch, oder beziehungsweise wir sind also als Christen dazu gerufen, den staatlichen Anordnungen Gehorsam zu leisten, sich nach den geltenden Gesetzen zu verhalten, Steuern zu zahlen, Simon, und wir alle auch, und nicht schlecht über die Obrigkeit reden, sie nicht behindern, die Exekutive nicht behindern bei der Ausübung ihrer Exekutivgewalt und beten für Kanzler Scholz, für die Minister und die Landesparlamente, Bundesparlament und so weiter. Beten für die Obrigkeit. Das sind unsere Aufgaben als Christen. Ja, der Obrigkeit untertan sein. Ja. Und doch kommt es immer wieder in der Geschichte der Christen zu dem Punkt, wo wir in einem Konflikt stehen und wo wir diesen Konflikt auch erkennen müssen und uns entscheiden müssen und herausgefordert werden und wo Gott auch uns herausfordert. Schiffra und Pua standen genau an diesem Punkt. Sie mussten erkennen, oh, hier steht Staatswort gegen Gottes Wort. Wie entscheiden wir uns? Selbst wenn es das Leben kostet. Ich möchte euch ein anderes Beispiel nennen. Ein Pfarrer der Bekennenden Kirche, Paul Schneider, der schon sehr früh erkannt hat, dass die Nazi-Zeit eine böse Zeit ist. Sehr früh. In den 30er Jahren, da war noch eine Hochstimmung und die Menschen waren begeistert und die Christen waren eingenommen von den Nazis, von Hitler. Und die wenigsten haben gesehen, was da eigentlich gerade am sich entwickeln ist. Im ganzen Reich galt der Grußbefehl. Jeder musste an allen Orten, wenn man ins Geschäft ging, den Hitlergruß entbieten. Und das war völlig selbstverständlich, das war völlig normal. Jeder musste es tun, es wurde von allen erwartet. Wenn es aber der eine oder andere nicht tat, fiel das sofort auf. Als Zeichen des inneren Widerstandes war er sofort verdächtig, gegen die Autorität zu stehen. Diese Leute kamen sofort auf Listen, die wurden sofort in den Nachbarschaften sozusagen bekannt und es wurde auch weitergegeben. Blockwart-Mentalität, der grüßt nicht. Pfarrer Paul Schneider hat genau das erlebt. Konfirmandenunterricht in der Dorfschule in Dickenschied. Er kommt zu seinen Konfirmanden. Kein Hitlergruß. Die Konfirmanden petzen das zu Hause oder sagen es einfach weiter, der grüßt nicht mit dem deutschen Gruß, wie sich das gehört. Und dann kommen Briefe an das Konsistorium. Das Konsistorium schreibt an den Pfarrer. Dann wird Bericht gegeben von einem Kirchenamt ans andere. Da ist ein Pfarrer unter uns, der grüßt nicht mit dem deutschen Gruß. Dann wird der Pfarrer unter Druck gesetzt. Wie wird er unter Druck gesetzt? Auch mit ganz frommen Argumenten. Römer 13, ordne dich der Obrigkeit unter. Oder du betest doch auch für die Obrigkeit, dann kannst du doch auch den Heilsgruß entbieten. Warum denn nicht? Wünschst du dem Führer kein Heil? Das waren dann die Fragen. Und zwar ganz fromm, vom Landeskirchenamt, vom Konsistorium. Also man kann auf einmal dann in Situationen hineingeführt werden, wo es ganz notvoll wird. Damals konnte man noch nicht erkennen, was Hitler alles machen würde. Da war noch kein Krieg, da waren noch keine Gaskammern da. Das konnte man alles noch nicht sehen. Und doch hat hier einer gesagt, Heil Hitler, das geht gar nicht. In solche Konflikte kann man kommen. Und es stellt sich die ganz grundsätzliche Frage, inwieweit vertraue ich einer Regierung? Inwieweit habe ich Vertrauen in die Obrigkeit? Schiffra und Pua hatten nicht Vertrauen in den Pharao. Sie haben sich grundsätzlich untergeordnet und gemacht, was er gesagt hat. Ja? Sie haben also jetzt mal grundsätzlich gehorcht. Aber vertraut haben sie dem Pharao nicht. Sie wussten, was das für ein Machtmensch ist. Und sie wussten auch, dass er den Gott, den wahren Gott, nicht fürchtet. Und zum rechten Zeitpunkt haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Heute wird gerne gefordert, wir sollen der Obrigkeit mehr vertrauen. Uwe Heimowski, Beauftragter der Evangelischen Allianz im Deutschen Bundestag und bei der Bundesregierung, schreibt das hier in einem Männermagazin Movo. Er fordert hier ein grundlegendes Vertrauen und Wohlwollen gegenüber den Regierenden in Bund und Ländern. Er fordert ein grundlegendes Vertrauen und Wohlwollen gegenüber Angela Merkel oder jetzt Olaf Scholz, den Ministern Lauterbach, Annalena Baerbock und wie sie heißen, ein grundlegendes Vertrauen und Wohlwollen gegenüber den Regierenden in Bund und Ländern. Das, ihr Lieben, fordert die Heilige Schrift aber gerade nicht. Sie fordert eben nicht Vertrauen, sondern sie fordert Gehorsam gegenüber der Obrigkeit und den Anordnungen des Staates und Gebet für die Obrigkeit, nicht Vertrauen. Das wäre völlig falsch, da hätte man die Heilige Schrift völlig falsch verstanden an diesem Punkt. Warum fordert die Heilige Schrift kein Vertrauen in die Obrigkeit? Warum? Weil der Mensch von Grund auf, aus der Wurzel seines Lebens heraus, aus dem Zentrum seines Lebens heraus, böse ist. Jeder Mensch, wir alle, die wir hier sitzen, sind durch und durch verdorben von der Sünde, weil wir von Gott getrennt sind. Wir sind verdorben und das gilt für die Obrigkeit genauso. Das gilt für den Kanzler und den Minister genauso wie für uns einfache, normale Leute. Alles Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 1. Mose 6, Vers 5. Oder ein ganz wichtiger Vers, Johannes 2, 24, 25. Hören wir mal genau hin, wie Jesus über den Menschen dachte, wie Jesus über uns dachte und über alle Menschen. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Satz. Jesus kennt dich durch und durch und weiß, dass du aus dir nichts Gutes hervorbringst. Nur Jesus in dir kann etwas Gutes hervorbringen, wenn du durch sein Blut gereinigt bist und durch seinen Heiligen Geist erfüllt bist. Dann kann etwas Neues, Gutes entstehen, aber aus dir heraus kommt nichts Gutes hervor. Und das gilt eben auch für die Regierungen und das Regierungspersonal. Und deswegen fordert die Heilige Schrift nie auf, vertraue dem Kanzler und vertraue dem Minister. Nein, du sollst nicht vertrauen. Bete für sie, die haben es dringend nötig. Wie wir alle. Psalm 118, die Verse 6 bis 9. Nein, es ist jetzt ein Vers daraus. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Also wir sollen dem Herrn vertrauen und nicht den Politikern vertrauen und sich auf sie verlassen. Auf die sollst du dich eben gerade nicht verlassen. Verlass dich auf den Herrn und bete für die Obrigkeit, damit sie das Rechte erkennt und das Rechte tut. Ganz wichtige Unterscheidung auch für den Umgang mit der jetzigen Situation. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Das Konversionstherapiengesetz, an dem ich an dieser Stelle auch schon drüber gesprochen habe, das Konversionstherapiengesetz, das also sagt, wenn jemand homosexuell empfindet und Veränderung seiner Gefühle wünscht und solche sucht, der wird es in diesem Land immer schwerer haben, weil die Politik nicht möchte, dass solch eine Veränderung von homosexuellen Empfindungen hin zu heterosexuellen Empfindungen, dass das stattfindet. Der Staat will das mehr und mehr verbieten. Das Gesetz gibt es schon und die aktuelle Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, wir wollen das noch weiter verschärfen. Will sagen, es wird immer mehr kriminalisiert, solche seelsorgerliche Hilfe anzubieten. Hier sind wir dann in einem Konflikt. Der Staat sagt so, und Gottes Wort sagt so, Veränderung ist möglich. Wie entscheiden wir uns? Ganz klar für das Wort Gottes. Wir sehen, solche Konflikte werden immer mehr auf uns zukommen und als Christen müssen wir darüber informiert sein und wir müssen sprachfähig sein und wir müssen wissen, warum wir dann solche Entscheidungen treffen, gegebenenfalls auch mit den Konsequenzen. 30.000 Euro Strafe oder Gefängnisstrafe und so weiter. Ich möchte das hier ganz persönlich sagen, als etwas, was mir persönlich eine Not war, ohne dass ich das jetzt sozusagen als verbindliche Lehre hier vortrage. Und ich sage das auch ganz bewusst, unsere Ältesten haben in der ganzen Corona-Krise hier eine wunderbare Arbeit gemacht. Aber mir war es eine Not, dass wir hier ein Gesangsverbot hatten und ich nicht singen durfte. Das war mir persönlich eine Not, weil ich diesen Konflikt gesehen habe. Ich habe die Anordnung Gottes, du sollst deinem Schöpfer ehren, singen, ihm Loblieder bringen. Und dann kommt ein staatlicher Befehl, der sagt, singe nicht. Natürlich kann man jetzt über die Fragen, war der staatliche Befehl gerechtfertigt und so weiter, darüber muss man nachdenken. Was sind die Folgen, wenn man trotzdem singt und so weiter. Das muss alles bedacht werden. Aber hier steht Wort Gottes gegen staatliche Anordnung. Und das bringt uns als Christen unweigerlich in einen Gewissenskonflikt, den wir irgendwie lösen müssen. Da sind wir alle herausgefordert. Und ich möchte euch einfach hineinnehmen, meine Gedanken, damit wir darüber auch reden und sprechen vom Wort Gottes her, denn das war der Konflikt, in dem Schiffra und Pua standen, ja? Epheser 5, Vers 20. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Anordnung an die Gemeinde. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Gott Dank dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir waren allzu schnell bereit zu sagen, ja, hier steht es doch, man soll doch nur im Herzen singen. Und dann hat man sozusagen die Rechtfertigung dafür, dass die staatliche Ordnung ja gar nicht so schlecht ist. Aber was da eigentlich steht, ist, dass wir unseren Herrn nicht einfach nur mit den Lippen ehren sollen, sondern ihn von Herzen ehren sollen. Das ist der eigentliche Grund für die Aussage, dass es von Herzen kommen soll. Nicht, dass wir schweigend singen sollen. Das gab es damals nicht. Matthäus 15, Vers 8. Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das heißt, wenn es hier heißt, wir sollen aus dem Herzen heraus singen und spielen, geistliche Lieder bringen, dann heißt es, sei mit dem ganzen Herzen im Lobpreis. Und nicht, schließe deine Lippen und singe nur in der Stille für dich. Also hier müssen wir bei der Auslegung des Wortes Gottes auch korrekt sein. Und Exegese heißt Auslegung. Das heißt, wir sagen das, was dort steht und nicht das, was wir jetzt gerade aus der aktuellen Situation dort hineinlesen können, weil es gerade so passt. Also da müssen wir auch sehr sauber mit dem Wort Gottes umgehen und die Anordnungen zu singen, die stehen so deutlich im Wort Gottes. Psalm 33, Vers 3. Singet ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Anordnung an die Gemeinde. Im Tempelgottesdienst zu loben. Kommt die Gemeinde zusammen, soll sie singen. Ihr Königreiche auf Erden, also über die ganze Erde verbreitet. Singet Gott. Lob, singet dem Herrn. Das ist euer heiligster Auftrag. dem Herrn die Ehre geben und Anbetung mit dem ganzen Leben und eben auch mit dem Lied. Oder singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist, jauchzet dem Gott Jakobs, stimmt den Gesang an und lasst hören die Pauken, lieblichem Zittern und Harfen. Schweigend geht das nicht, ihr Lieben. Das sind die Anordnungen des Wortes Gottes. Und das hat mich in einen Konflikt gebracht. Das war mir eine Not. Und das möchte ich hier einfach teilen. Es ist sozusagen einmal die staatliche Unterordnung. Ja, aber wenn diese staatliche Unterordnung einen klaren Befehl Gottes gegen sich hat, dann will ich mich für den Befehl Gottes entscheiden und Wege finden, wie ich das umsetzen kann. Also das können so ganz aktuelle Konflikte sein, wie sie Schiffra und Pua in der damaligen Zeit erlebt haben und wie sie auch heute erleben können. Deshalb bitten wir unseren Herrn, dass er uns zeigt, wo wir dem Kaiser geben sollen, was des Kaisers ist. Bitten wir ihn, dass er uns zeigt, wo wir Gott das geben, was Gottes ist. Bitten wir ihm, dass wir einen Mut haben, wie Schiffra und Pua ihn hatten, für eine Kultur des Lebens einzustehen in unserer Zeit. Lasst uns treue Beter sein für die Obrigkeit. Nicht ihnen vertrauen, sondern für sie beten und für sie einstehen im Gebet, in der Fürbitte. Sie haben's bitter nötig. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Amen.